Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf Unterricht und Friedenserziehung. Das beschäftigt uns. Herzlich willkommen, sagt Henning Hubert. An sehr vielen deutschen Schulen gibt es sie gerade als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine. Spontane Friedenskundgebungen, Aktionen voller Symbolik gegen den Krieg, wie Gruppenbilder in Blau-Gelb auf dem Sportplatz. Oder die Schulgemeinschaft bildet ein großes Peace-Zeichen und stellt das Foto danach ins Netz. Das sind Reaktionen bundesweit auf die aufrüttelnden Berichte und Bilder aus dem Kriegsgebiet. Im Unterricht geht es weiter. An was sich da halten, wenn im Klassenverband die Rede auf den Krieg kommt? Wie damit umgehen, wenn Kinder mit russischen Wurzeln Positionen des Kremls vertreten? Ist es besser, erst gar keine Videos voller Leid und Tod zu gucken, sondern lieber gemeinsam nur nüchternere, berichtende Quellen zu lesen, wie zum Beispiel den Lagebericht zur Ukraine, den die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg tagesaktuell veröffentlicht? Wieder hervorgeholt, unsere Beobachtung für den Unterricht wird der Beutelsbacher Konsens 1976 verabschiedet. Der soll verhindern, dass politische Bildung zur Indoktrination wird. Stichworte des Konsenses auch für unsere Sendung: Überwältigungsverbot, Kontroversität und Schülerorientierung. Um den Umgang mit den Meinungen und Sorgen der Schüler und Schülerinnen geht es hier. Und wir wollen auch fragen, wie sehr im Augenblick die Friedenspädagogik in der Krise steckt, da allerorten Aufrüstung signalisiert wird. Wie diskutieren die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Unterricht und Friedenserziehung? Gerne mit Ihrer Beteiligung per Anruf unter der 00800 4464 4464, kostenfrei europaweit. Oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, dann gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer. Ich stelle die Gesprächsgäste vor, alle sind sie telefonisch zugeschaltet. Mara Sommerhoff, Referatsleiterin Gesellschaft beim Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung der Freien und Hansestadt Hamburg. Hallo Frau Sommerhoff.
Hallo, guten Tag.
Sie beraten ausführlich Hamburger Lehrer und Lehrerinnen und stellen Materialien zusammen und haben einen Sondernewsletter zum Ukraine-Krieg aufgelegt, den haben Sie zusammengestellt, ja nun als Hilfestellung. Welche Art von Rat ist denn da gerade gefragt?
Oh, so ganz einfach kann man das natürlich nicht sagen. Es geht im Grunde, ging es uns darum, in dieser ersten Woche nach dem Angriff Russlands die Lehrkräfte zu ermutigen, dieses Thema überhaupt im Unterricht zu behandeln und einen Raum für die Schülerinnen und Schüler zu öffnen, um über diese schreckliche Situation, die ja viele Sorgen und Ängste auslöst, zu sprechen.
Ich mache mal weiter in der Vorstellungsrunde. Ja. Ich begrüße die Friedenskonfliktforscherin Claudia Möller, Abteilungsleiterin bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Frau Möller, Sie waren 2015 die Gründerin der Servicestelle Friedensbildung. Hallo Frau Möller nach Pfullingen.
Ja, hallo in die Runde. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ganz direkt und tagesaktuell liefern auch Sie bei der Landeszentrale Service einen Lagebericht. Ist der auch für den Unterricht gedacht?
Ja, auch, sowohl als auch. Also wir liefern Informationen tagesaktuell, wie Sie sagen, für die interessierte Öffentlichkeit und selbstverständlich auch für Lehrkräfte. Und wenn man sich auf unserer Website tummelt, dann wird man sehen, dass dieser Lagebericht mit allerlei anderen Informationen verlinkt ist, unter anderem eben auch zu ganz konkreten Unterrichtsmaterialien, die wir jetzt in dieser Situation auch anbieten und empfehlen können.
Von bis, wo fängt das eigentlich an? Schon in der Grundschule?
Es kann in der Grundschule anfangen. Es geht dann natürlich weiter über die Sek 1 und die Sek 2, wenn wir Unterrichtsmaterialien konzipieren. Und Sie sprachen die Servicestelle Friedensbildung an, die das natürlich federführend gerade für die Themen Krieg, Frieden, Gewalt und Konflikt macht. Aber wie gesagt, federführend bei uns, aber nicht nur. Auch viele andere Fachbereiche und Abteilungen beschäftigen sich damit. Dann schauen wir in die Bildungspläne ganz konkret und machen dann auch Lehrkräften eben Vorschläge, wo das ansetzt, wo sie genau dieses Material auch einsetzen können. Und wir gehen natürlich auch selber mit freien MitarbeiterInnen an die Schulen und haben ganz konkrete Angebote.
Da erwarte ich mir und erhoffe mir jetzt einen Tipp, was das Wo angeht. Ich begrüße Professor Dr. Andreas Körber, Leiter des Arbeitsbereichs Geschichtsdidaktik an der Universität Hamburg in der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Hallo, Herr Körber.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also der Ukraine-Krieg im Unterricht, ja, aber wo? In welchem Fach?
Oh, ich weiß nicht, ob man das nach Fächern eingrenzen kann. Mit Sicherheit wird er in der politischen Bildung, also je nachdem, wie das in den Bundesländern organisiert ist, PGW, Gesellschaftskundeunterricht, Gemeinschaftskunde, aber sicher auch im Geschichtsunterricht in historischer Tiefenschärfe mal Platz finden können. Sowas sortiert sich nicht nach den eingerichteten Fächern, sondern eher nach den Fragestellungen. Und ich glaube, in der gegenwärtigen Situation werden alle Fächer, naja, vielleicht die naturwissenschaftlichen ein bisschen weniger, sich mit diesen Fragen in irgendeiner Weise beschäftigen müssen. Was nicht heißt, dass es alle parallel tun müssen, aber die Fächer leisten eher etwas dazu, gegenwärtige Fragen mit den Schülern zu bearbeiten, als dass man sagt, das passt genau hier rein und woanders habe es keinen Platz.
Frau Sommerhoff, wie ist es? Hat selbst der Sportunterricht jetzt gerade Anteil an der Bewältigung des Ukraine-Kriegs?
Ich glaube, der Sportunterricht hat grundsätzlich eine wichtige Funktion und ist auch ein ganz wichtiges Fach. Und Thema wie Konfliktbewältigung kann natürlich auch in so fachlichen Aspekten wie Ringen und Raufen, welche Regeln setzen wir uns eigentlich für das Zusammenspiel, eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, man sollte aber jetzt solche Fächer nicht so sehr in den Fokus nehmen, sondern das ist sozusagen eher etwas Mitlaufendes, sondern wie Herr Körber schon sagte, bestimmte Fächer stehen jetzt im Moment sicherlich im Fokus, wie die gesellschaftswissenschaftlichen, politisch-bildnerischen Fächer, aber auch Fächer wie Religion, Philosophie, Ethik, Psychologie spielen eine wichtige Rolle. Und ich glaube, es ist da auch wichtig, von den Fragen der Schülerinnen und Schüler auszugehen und dann auch mal das Fachliche für den Moment zumindest beiseite zu schieben und zu sagen, hier geht es gerade um etwas anderes. Die Welt kommt in die Schule und Schule muss sich noch viel mehr, als sie das sonst tut, mit Welt auseinandersetzen.
Der Ukraine-Krieg, seine Folgen für Unterricht und Friedenserziehung, unser Thema heute bei Campus und Karriere. Und ich sage nochmal die Hörertelefonnummer, das ist die 00800 4464 4464 für Ihre Fragen und Anregungen. Und unsere E-Mail ist die Adresse campus@deutschlandfunk.de. Und ich begrüße, wir haben Sie angerufen, Hanna Geiger. Sie sind Berufsschullehrerin für evangelische Religion an der Max-Eid-Schule. Das ist eine Schule, die liegt in Kirchheim unter Teck, also im Württembergischen. Frau Geiger, Sie waren bis Sommer Referentin für Friedenspädagogik am Pädagogischen Theologischen Zentrum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und da sind jetzt Sie Dozentin für den evangelischen Rallye-Unterricht an beruflichen Schulen. Frau Geiger, mich interessiert, wie war denn der Unterricht in dieser Woche in Baden-Württemberg nach Ende der Ferien? War die Ukraine oft Thema bei Ihnen?
Ja, hallo und guten Mittag. Bis kurz vor den Faschingsferien war die Ukraine ganz selten nur Thema. Eher am Rande, eher auch im direkten Dialog mit einzelnen Schülerinnen und Schülern. Aber dann am Donnerstag, den 24. Februar, war ich selber auf dem Weg in die Schule und habe von den ersten russischen Angriffen auf die Ukraine gehört. War selber schockiert, auch überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte, tief betroffen. Das Lehrerzimmer war tief betroffen und auch die ersten Schülerinnen und Schüler, die in den Unterricht kamen, waren schon entweder diskutierend unterwegs, andere hatten es noch gar nicht mitbekommen und natürlich war sofort das Thema im Raum.
Und von der Dimension her bis jetzt, diese Woche auch weiter, jeden Tag?
Das hat nachgelassen natürlich. Wir hatten zwischendurch hier in Baden-Württemberg auch Ferien. Und es hängt so ein bisschen davon ab, wie die einzelnen Schülerinnen und Schüler ticken, wie die Klassen auch ticken. Manche, also ich mache immer zu Beginn nochmal so ein Gesprächsangebot. Wer möchte, kann nochmal Fragen stellen. Wir können auch nochmal tiefer einsteigen. Und das wird in den unterschiedlichen Klassen auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Also es gibt Klassen, die sagen eher, nee, lassen Sie uns mal mit dem Normalen weitermachen. Ich glaube, das hat gar nichts mit Desinteresse zu tun oder auch mit einem nicht betroffen sein, sondern vielleicht auch mit so einer Krisenbewältigung, Angstbewältigung, mit Alltag und Routine weiterzumachen. Und es gibt aber auch Klassen, und ich habe vor allem eine Klasse, mit der ich sehr intensiv gerade am Thema dran bin, wo wir einfach versuchen, verschiedene Aspekte, verschiedene Schwerpunkte auch nochmal zu beleuchten.
Sticht da ein Schüler bei Ihnen raus? Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, das sind 17- bis 20-Jährige, alle männlich, 18 haben Sie in der Klasse, eine Berufsfachschule.
Genau, also das ist eine 2-jährige Berufsfachschule, die machen jetzt im Sommer dann einen mittleren Reifeabschluss und die Klasse ist sehr, sehr heterogen. Also vor allem auch, was ihre Wurzeln und Migrationshintergründe angeht, auch im evangelischen Rallye-Unterricht. Ich habe zum Beispiel einen Schüler mit russischen Wurzeln, der tief verunsichert ist in sich, also der eigentlich nicht mehr genau weiß, was er jetzt wem auch glauben kann. Weil er also russische Online-Medien vor allem auch mitkonsumiert, die westliche Perspektive auf diesen Krieg kriegt und tatsächlich einfach verunsichert ist. Also der kam am Mittwoch in den Unterricht und meinte, Frau Geiger, ich muss Ihnen was zeigen, ich habe hier ein Video und in diesem Video sieht man, wie ukrainische Soldaten ukrainische Zivilisten erschießen. Also genau. Und wir haben dann, ich habe mit der Klasse 2 Sachen vor allem stark gemacht, einmal die Untersuchung oder die Analyse von den komplexen Ursachen, die unter diesem Krieg und unter auch den russischen Angriffen liegen und die Interessen, die Wladimir Putin vor allem auch verfolgt, aber auch die Frage nach Desinformation und Propaganda und warum gibt es so verschiedene Perspektiven auf der russischen und aber auf unserer jetzt deutschen Seite auf diesen Krieg.
Herr Körber, wenn Sie da jetzt zuhören, der Frau Geiger, ist das neu auch für Sie als Historiker, dass mit den Videos auf den Handys die Tagesaktualität so mittendrin im Unterricht ist? Und das muss doch eine unglaubliche Herausforderung sein für eine Unterrichtsplanung.
Neu ist es nicht wirklich. Wir haben seit über 10 Jahren eigentlich eine Gesellschaft, in der auch tagesaktuelle Videos jetzt vielleicht nicht alle übers Handy kommen, sondern auch über große Nachrichtenstationen bis in den Alltag hineindringen und natürlich direkt in den Köpfen der Schüler sind bei solchen Ereignissen. Was vielleicht noch zugenommen hat, ist die Vielfalt und der Anspruch an, ich nenne das jetzt mal Fake News, Prüfung und Einschätzung. Aber auch damit wird man ja alleine der Sache nicht Herr werden, wenn man jetzt sozusagen im Unterricht herausfinden will, welches ist nun echt und welches sei nicht echt, sondern es wird eher darum gehen, die Schüler sukzessive, das geht nicht in einem Schlag, zu befähigen, mit diesen ja sowohl selber prüfenden Blick auf Nachrichten, auf Erzählungen, auf Narrative zu entwickeln, als auch mit der Situation, dass es eben Propaganda von vielen Seiten gibt und mit unterschiedlichen Perspektiven, dass man sie da heranführt. Und das kann man in gewisser Weise vorplanen, das wird man immer wieder tun, aber manchmal bricht es tatsächlich auf diese Art und Weise in den Unterricht hinein. Und dann muss man, ich glaube, das hat Frau Geiger eben auch sehr deutlich geschildert, dann muss man erst einmal direkt daran arbeiten und von dort aus die nächsten Unterrichtsschritte planen. Also dann muss man schon mal die mittelfristige Unterrichtsplanung wahrscheinlich über Bord werfen und sagen, wir haben jetzt andere Fragen und die thematisieren wir.
Wie ist denn das, Frau Sommerhoff, mit der Kontroversität, zu der Sie ja da ermuntern? Das ist doch jetzt aber dann auch ein schwieriges Beispiel. Oder ich meine, das ist ein gutes Beispiel und zeigt, wie schwierig die Situation ist, oder? Mit so einer russischen Quelle.
Tatsächlich. Gleichwohl muss diese Kontroversität auch Teil des Unterrichtes sein. Natürlich immer altersangemessen und auch sachgerecht. Und da kann ich in unterschiedlichen Jahrgangsstufen sicherlich zu unterschiedlichen Herangehensweisen kommen. Wenn das, so wie Herr Körber sagte, dieses Thema da ist, dann ist es auch gerade bei Mittelstufen- und Oberstufenschülern sehr wichtig, dieses Thema aufzugreifen und tatsächlich sich auch mal so eine Quelle oder so ein gefälschtes Video anzusehen und mit SchülerInnen daran zu arbeiten, woran können wir das erkennen und sich möglicherweise auch hier Hilfe von Medienpädagoginnen zu holen, weil tatsächlich viele Lehrkräfte sind ja für dieses Feld gar nicht hinreichend ausgebildet.
Welchen Weg gehen Sie, Frau Geiger? Planen Sie Ihren Unterricht jetzt rund um den Ukraine-Krieg? Also Rallye-Unterricht, Gebot der Feindesliebe, das bietet sich ja an.
Also es bietet sich natürlich an, aber ich war ohnehin mit gerade der Klasse friedenspädagogisch vorher auch schon unterwegs. Und wir wollten uns ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg mit der Frage von Krieg, Gewalt und tatsächlich dem Feindesliebegebot auseinandersetzen und werden das jetzt in den nächsten Wochen immer auch mit diesem Blick auf die Ukraine machen. Also was bedeutet zum Beispiel eben das Feindesliebegebot, das Gebot zur Gewaltfreiheit in diesen Stunden aktuell? Kann das ein politisches Gebot sein? Gibt es so etwas wie einen gerechten Krieg? Kann es den geben? Und ich weiß jetzt schon, das wird sehr, sehr diskursiv werden. Ich habe in der letzten Stunde so ein bisschen das Fenster aufgemacht. Wir sind sicher auch mit dieser Desinformationsquelle noch nicht ganz fertig. Und da gingen die Diskussionen schon los. Und genau das ist aber, denke ich, auch das Wichtige. Also, dass das ohnehin diskursive Thema jetzt nochmal viel, viel relevanter wird. Und wir darüber hinaus, also anhand dieses Beispiels und darüber hinaus diskutieren können, was sollen die Grundlagen unseres menschlichen Zusammenlebens sein? Und was bedeutet das dann für so eine politisch aktuelle Situation?
Ich möchte mal Frau Möller wieder reinholen in unsere Runde. Als Gründerin der Servicestelle Friedensbildung im Jahr 2015 ist das gewesen bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Frau Möller, jetzt platzt der Krieg da rein. Ist die Friedenspädagogik gerade in einer großen Krise?
Ja, ist richtig. 2015 war eine Möglichkeit, eben genau so eine Institution zu schaffen, die Servicestelle Friedensbildung angesiedelt bei der Landeszentrale für politische Bildung. Und ich sage immer, genauso wie Kriege vorbereitet werden müssen, muss Frieden auch vorbereitet werden. Und so einer Unterzeichnung zwischen drei Trägern, der Berghof Foundation und der Landeszentrale und dem Kultusministerium, ging eben auch lange Jahre Vertrauensbildung und Gespräche und Überlegungen voraus, wie man denn Friedensbildung so institutionalisieren kann, wie es uns dann auch in Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt gelungen ist.
Aber es waren ja andere Zeiten. Jetzt heißt es 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung der Bundeswehr, mit der Sie bei der Landeszentrale ja auch eng zusammenarbeiten mit den Jugendoffizieren.
Wenn wir überlegen, ja, es sind andere Zeiten. Wir haben jetzt den Angriffskrieg auf die Ukraine und der Krieg rückt sehr, sehr nah. Wir erleben das im alltäglichen Leben. Wir hatten aber auch 2015 hatten wir bereits das Thema Krieg und Frieden und Flucht. Wir erinnern uns an den Krieg in Syrien. Und wenn Sie die Frage stellen, ob die Friedenserziehung oder die Friedensbildung, die wir am Lernort Schule ja sehen, in der Krise steckt, dann würde ich sagen, nein, sie steckt nicht in der Krise, sie wird natürlich besonders gefordert. Aber Friedensbildung arbeitet mit Krisen, mit Konflikten und geht damit um und ist eigentlich ist die Krise oder der Konflikt immanent. Und genauso verhält es sich ja auch im Bereich der Demokratiebildung. Auch ein Bereich der politischen Bildung und darum geht es, sich im Bereich der Friedensbildung und da fand ich das, was Hannah Geiger gesagt hat, dass sie sich auch bereits unabhängig von diesem akuten Krieg mit dem Thema beschäftigt hat, sehr, sehr wichtig, denn Friedensbildung ist nicht zu verstehen als die Feuerwehr, die jetzt Kinder und Jugendliche den Krieg erklärt und die Konflikte dahinter und so weiter und so fort, sondern das ist auf Langstrecke angelegt und muss permanent gemacht werden. Und von daher würde ich jetzt sagen, nein, wir sind nicht in einer Krise, aber selbstverständlich ist es jetzt auch ein Punkt, wo die Friedensbildung überlegen muss, wie stellen wir uns auf, wie können wir jetzt Lehrkräfte unterstützen? Und da finde ich gerade auch den Blog von Frau Sommerhoff, den sie angelegt hat, sehr, sehr hilfreich. Und das tun wir auch als Landeszentrale und im Bereich der Servicestelle Friedensbildung, Lehrkräfte zu ermutigen, sich zu vernetzen und gelungene Beispiele oder auch hilfreiche Materialien öffentlich zu machen, miteinander zu tauschen und sich abzustimmen. Und vielleicht noch ein letztes Wort, das ist immer so eine Frage, man tendiert dazu, die Friedensbildung in die Fächer Sozialwissenschaften oder eben in den Bereich zu sortieren und tendiert dazu, dass vielleicht Naturwissenschaften jetzt nicht zwangsläufig die ersten Adressaten sind, die Lehrkräfte, die dort tätig sind. Aber ich will mal an ein Thema erinnern, Atomenergie. wie kann Atomenergie eingesetzt werden? Wir haben gerade wieder leider das Szenario von Atombomben, von Atomwaffen. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr für die Menschheit hilfreiche Forschung im Bereich der friedlichen Nutzung der Atomenergie. Und auch das sind Themen, die man stark machen kann und die man in den Kontext von Friedensbildung setzen kann. Und auch im Sport, weil das vielleicht noch zum Abschluss, wo kann Friedensbildung jetzt ansetzen und was kann sie leisten? Wir hören jetzt bereits, dass die Konflikte auf Schulhöfen teilweise zunehmen, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die aus beteiligten Ländern kommen und eben in Streit und in heftige Konflikte auf dem Schulhof kommen. Und das wiederum könnte auch im Sportunterricht thematisiert werden und aufgegriffen werden.
Frau Sommerhoff, wie ist es in Hamburg? Da gibt es doch sicher auch Stadtteile und Stadtteilschulen, wo das direkt bei Ihnen schon brennt.
Auf jeden Fall. Wir haben hier in Hamburg gerade die erste Woche der Hamburger Märzferien. Insofern haben wir ein kleines bisschen Ruhe. Aber schon vor den Ferien haben wir gemerkt, dass in bestimmten Stadtteilen, wo Menschen mit Wurzeln in der Ukraine oder Russland wohnen, es so zu sein scheint, dass das in die Schulen hineinkommt, solche Konflikte. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, sehr achtsam vorzugehen. Also nicht vorauseilend zu dramatisieren und zu sagen, oh, wir haben hier jetzt Kinder aus folgenden Herkunftsländern, wir müssen unbedingt darauf achten, sondern das so ein bisschen im Blick zu haben und die Kinder gut im Blick zu haben und zu schauen, wenn es zu Konflikten kommt, was können wir tun einerseits. Und zweitens ist es aber auch wichtig, glaube ich, nicht zu pauschalisieren und mögliche Gruppenzugehörigkeit zu zementieren, indem man sagt, die Russen oder die Ukrainer, sondern solche sprachlichen Pauschalisierungen sind aus meiner Sicht auch ganz wichtig zu vermeiden. Und wenn es dann tatsächlich zu Diskriminierung oder gar zu Mobbingvorfällen oder Konflikten auf dem Schulhof kommt, dann glaube ich, hat Schule eigentlich ein Instrumentarium, wie damit umgegangen werden kann. Es gilt nur sozusagen, sich daran zu erinnern und zu wissen, ah ja, in anderen Mobbingfällen, in anderen Diskriminierungsfällen gehen wir so und so vor, holen uns folgende Hilfen und im Grunde müssen wir das hier auch anwenden. Und ich glaube, dann hat Schule gleich, obwohl es jetzt gerade dramatisch ist, doch auch das Instrumentarium, sich damit zu beschäftigen.
Herr Körber, als Geschichtsdidaktiker, wo sortieren Sie das denn in die Unterrichtsplanung ein, die Herkunftsfrage in der Schülerschaft?
In die Unterrichtsplanung würde ich das als eine zu berücksichtigende Bedingung einplanen. Aber wie Frau Sommerhoff eben auch schon sagte, das darf nicht mit Zuschreibungen geschehen. Also wir dürfen die Schüler nicht von vornherein sortieren. Du stehst ja für die Seite oder jemand steht für die andere Seite. Das haben wir auch ganz allgemein schon so. Das nennt sich fachintern die Kulturalisierungsfalle. Das würde genau dem widersprechen, was wir an didaktischen Prinzipien und Zielen eigentlich haben. Es geht uns hier um die Befähigung der Lernenden, sowohl unmittelbar, das wäre jetzt eben die Ebene, die gerade angesprochen ist, im sozialen Miteinander in der Schule, aber auch gesellschaftlich, die Befähigung an den Debatten um solche Konflikte oder überhaupt um Konflikte teilzuhaben. Also diese Konflikte und die Kontroversen, die werden nicht in der Schule gelöst. Das wäre wahrscheinlich eine Durchbrechung des Überwältigungsverbotes, wenn man sozusagen zu gemeinsamen Lösungen oder zu eindeutigen Ergebnissen kommen würde. Man muss aber, glaube ich, da auch raus aus der Binarität zu denken, stehst du auf der einen oder auf der anderen Seite. Es geht ja darum, die Schüler zu befähigen, die Uneindeutigkeiten, die jetzt gar nicht der Konflikt selber bieten, sondern die unseren gesellschaftlichen Umgang mit diesem Konflikt prägen, diese Uneindeutigkeiten für sich zu durchdringen und gar nicht mal abschließend, das wird Schule nie schaffen und sollte sie wahrscheinlich auch nicht, sondern an den gesellschaftlichen Debatten zunehmend teilzuhaben und die für sich klären zu können, überhaupt erstmal zu verstehen, worum da debattiert wird. Das kann Unterricht leisten und da kann jedes Fach eine eigene Perspektive aufwerfen, wenn bestimmte Prinzipien gewahrt werden. Und es gibt auch methodische Mittel, wie man in Unterricht, wo solche sehr aktuellen Konflikte im Hintergrund sind, das ein bisschen entschärfen kann, also die unmittelbare Positionierungsdrang, der häufig dabei ist. Mhm. Das kann Unterricht leisten.
Noch haben wir die Chance, Frau Geiger zu fragen, vielleicht abschließend jetzt in dieser ersten Runde, was denn Ihr Fach, der Rallye-Unterricht, beisteuern kann.
Naja, also ich glaube, die ganz große Stärke im Religionsunterricht ist, dass er eine ganz, eigentlich eine ganz klare friedensbildende und friedliche Perspektive einbringt. Also die christliche Botschaft und auch die biblische Botschaft ist vom Grund her auf Frieden angelegt. Also das quasi, ich würde immer sagen, dass die Mitte des Evangeliums heißt Frieden und auch die Mitte der christlichen Botschaft von Jesus Christus ist der Frieden. Und gleichzeitig, und da sind wir dann in der Kontroversität, die natürlich auch von Schülerinnen und Schülern eingefordert und manchmal auch provoziert wird, gleichzeitig hat sich das Christentum dem nicht immer als würdig erwiesen. Und gleichzeitig wird auch da kontrovers diskutiert und gerungen, wie kann eine friedenspädagogische, aber auch eine friedenspolitische Perspektive aussehen. Also die EKD hat zum Beispiel kürzlich erst wieder gerungen um ihre Position mit Blick auf Frieden. Darf Gewalt Mittel sein? Darf das Militär Mittel sein? Und diese Diskussionen einzubringen und auch kritisch nochmal zu diskutieren und zu gucken, woher, aus welchen Wurzeln kommen wir und was heißt das dann aber ganz konkret jetzt und heute? Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Stärke im Rallye-Unterricht.
Sagt Hanna Geiger, Berufsschullehrerin für evangelische Religion in Kirchheim unter Teck. Vielen Dank, Frau Geiger. Krieg in der Ukraine, unser Thema heute in Campus und Karriere. Die Folgen für Unterricht und Friedenserziehung. Sie können sich einschalten, europaweit kostenfrei unter der 00800 4464 4464 oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie diskutieren die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Unterricht und Friedenserziehung? Sie können sich einschalten unter der 00800 4464 4464, per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Hat ein Berufsschullehrer sich gewendet, möchte seinen Namen nicht nennen. Er unterrichtet in den Fächern Wirtschaft, Sport, Politik und Spanisch. Und fand das jetzt, ja, die Wortwahl, ne? Wir wollen jetzt hier nicht drum rum eiern, fand aber die Wörter rangeln und raufen völlig unpassend, dass wir das verwenden, so großartig das Thema grundsätzlich sei. Und hat aber den Hauptpunkt: Ich habe im Politikunterricht den Schülern und Schülerinnen hinsichtlich des Putin-Kriegs Raum gegeben. War das schon ein Verstoß gegen das Überwältigungsverbot? Herr Körber, da ist eine große Unsicherheit da gerade, oder?
Jetzt müsste man wissen, was er da konkret meint, Raum geben hinsichtlich des Putin-Kriegs.
Also nein, ich denke, wenn wir beim Begriff sind, Putin-Krieg, genau, darf man das so sagen?
Ja, also Schüler werden das sagen dürfen. Ich weiß nicht, ob er das so selber so vorgegeben hat. Ich denke nur, dass man auch diesen Begriff diskutieren muss. Also was impliziert er?
Er war von ihm so bezeichnet. Also es scheint immer ein Unterschied zu sein, ob es ein Lehrer sagt, ne? Oder
ein Lehrer das so vorgibt, wir diskutieren jetzt den Putin-Krieg und verlasst bitte nicht diese Deutung in euren Äußerungen. Oder ob er die Frage, ich sag mal in Anführungszeichen, an die Tafel oder an das Smartboard schreibt: Putin-Krieg, und jetzt wird mal überlegt und gemeinsam diskutiert, was spricht für und gegen eine solche Deutung? Was impliziert eine solche Deutung, dass ein Machthaber, wie immer autoritär er ist, alleine einen solchen Krieg führen könnte? Was impliziert das, den Krieg als nur von ihm geführt zu interpretieren, auch für Lösungsmöglichkeiten, für unsere eigenen Erwartungen, wie es weitergeht? Also fokussieren wir uns nur auf die Person, ob er nun irgendwie krank oder verblendet oder sogar von anderen selber hinters Licht geführt worden ist, von seinen Geheimdiensten. Das hat ja Auswirkungen auf unsere Erwartungen und Hoffnungen. Wenn wir das offen diskutieren und auch diskutieren lassen, wenn wir Schüler vielleicht sogar anonym, also dass die Schüler gar nicht erstmal sagen müssen, was ihre eigene Auffassung ist, sondern dass sie vielleicht ihre Fragen auf Karten schreiben können, sodass geklärt wird erstmal, welche Verunsicherungen, welche Fragen sind im Raum, und niemand muss Stellung beziehen, das ist genau meins. Darf es dann aber auch, dann halte ich das für einen sehr sinnvollen Ansatz. Also Überwältigung wäre es, wenn man vorgeben würde, dieser Krieg ist als Putin-Krieg zu interpretieren und nur folgende Deutung ist richtig. Und da, wo man Material einspielt, nur solches Material gibt, das genau diese Deutung stützt. Mhm. Dann wäre es Überwältigung. Die Faustformel heißt immer, wenn die Schüler keine Möglichkeit haben, sich zu dem Material, zu den gegebenen Deutungen in irgendeiner Weise selbst zu verhalten. Also sei es, dass sie emotional überwältigt werden, dass sie durch einseitige Auswahl überwältigt werden, dass auch das Verhältnis Lehrer-Schüler, also weil der Lehrer da auch der Notengebende ist, sehr deutlich macht, ihr dürft das nur in diesem Rahmen diskutieren. Oder andersrum nicht deutlich macht, dass man auch andere Auffassungen äußern und die des Lehrers oder die vom Lehrer eingespielte, muss ja gar nicht mal seine eigene sein, befragen kann. Dann wäre es eine Überwältigung, wenn das nicht geht. Ansonsten ist es eine der Fragen, die in unserer Gesellschaft diskutiert werden. Und insofern ist eine solche Diskussion selbst, kann eine Erfüllung des Kontroversitätsgebots sein. Diese Frage ist in der Gesellschaft kontrovers, also hat sie in der Schule auch kontrovers zu erscheinen. Das hängt eben ganz davon ab, wie es gestaltet wird.
Ein bisschen um die Intensität geht es einer Anmerkung von einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Ich zitiere sie mal. Ich bin Mutter eines 15-jährigen, sehr politikinteressierten Mädchens, das eh schon wegen Corona belastet ist. Jetzt auch noch der Krieg. Müsste viel mehr psychologisch betreut werden. Ihre Forderung, ja, Frau Sommerhoff, die Intensität, was würden Sie da jetzt sagen?
Also die Intensität ist, glaube ich, für alle da, wenngleich unterschiedlich intensiv. Auch die Lehrerinnen und Lehrer sind ja tatsächlich betroffen und die Schülerinnen und Schüler natürlich auch. Zusätzlich zu dieser Corona-Belastung kommt eben auch dieser Angriffskrieg hinzu, der uns einfach unterschiedlich trifft. Und ich glaube, für die Lehrkräfte ist es zum einen wichtig, gut zunächst mal auf sich selber zu schauen und zu schauen, wo bin ich berührt, wie kann ich sprechen, wo sind auch empfindliche Punkte bei mir selber, sowohl emotional als auch inhaltlich. Und ich kann mich natürlich auch mit meinen Sorgen und Ängsten verantwortet in das Gespräch einbringen. Und zweitens ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern Raum zu geben für Sorgen und Ängste. Und wenn ich aber merke, es sind besondere Belastungen da, wie das, was die Mutter gerade schilderte, oder gar Traumatisierungen, die vielleicht zutage kommen, weil jemand Erfahrungen hat mit Flucht und Krieg und da kommt jetzt wieder etwas hoch, dann ist es wichtig, dass wir uns da Hilfe holen im schulpsychologischen Dienst, bei den Beratungsdiensten, je nachdem, wie eine Schule aufgestellt ist, um gemeinsam zu schauen, wie können wir hier genug Unterstützung geben.
Die Hörerin ergänzt, ein 10-jähriges Mädchen aus der Ukraine, das nun hier in Deutschland ist, hat nun das Fach Psychologie in der Schule. Das würde ich mir auch für unsere Kinder wünschen. Sehen Sie das auch so, Frau Sommerhoff?
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Fach. Die Bundesländer haben das Fach ganz unterschiedlich umgesetzt. Wir hier in Hamburg fangen damit in der Oberstufe erst an. Man muss allerdings unterscheiden zwischen dem Fach Psychologie als solches, was zumindest bei uns in der Oberstufe stark von der Fachwissenschaft geprägt ist, und Fragestellungen, die psychologisch oder emotional gefärbt sind. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, als sozusagen schon von Klasse 5 an dieses Fach zu umzusetzen, dass wir solche Fragestellungen ernst nehmen und die Beziehungsebene zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften gut und wertschätzend gestalten und das eben gut gemeinsam und achtsam im Blick zu haben.
Ich begrüße in unserer Runde einen Lehrer aus Bremen, Olaf Brandstetter. Hallo.
Ja, moin in die Runde, hallo.
Was ist denn Ihre Anmerkung, Ihre Frage?
Also ich habe das alles so ein bisschen verfolgt und fand das auch sehr interessant. Der eine Diskutant sagte eben, wir müssen die Schüler quasi mit Beachtung des Beutelsbacher Konsenses da in die Kompetenz versetzen, da das alles zu beurteilen. Ja, meine Anmerkung wäre so, was den allgemeinen Erinnerungsdiskurs angeht, was Nationalsozialismus in Deutschland angeht. Ich denke einmal, wir sind da glaube ich schon ziemlich weit. Bloß was mir so manchmal noch fehlt, wo ich denke, noch ein bisschen Luft nach oben ist, ist insgesamt die ganze Situation der Manipulation im Nationalsozialismus. Nicht? Also ich weiß das noch von Zeitzeugen, die mir das erzählt haben, wie dann Lieder gesungen wurden. Da gab es so lustige Spielchen, wo man sich dann so ein Band abriss vom Ärmel und so. Nicht? Und das war ja sozusagen teuflisch gut gemacht, will ich mal sagen. Ja? Und da denke ich manchmal auch so, um das nicht, damit die Schule auch nicht alleine so oder die Lehrer da diese großen Aufgaben stemmen müssen, dass der ganze Erinnerungsdiskurs da vielleicht noch so etwas mehr das aufarbeiten könnte. Das wünsche ich mir manchmal so ein bisschen.
Herr Körber, als Historiker, was können Sie Herrn Brandstetter antworten?
Ja, sicher. Also mehr geht immer. dass Propaganda und die Verführung der Jugend, zum Beispiel das alte Buch von Hans-Jochen Gamm über die verführte Jugend, ist ein Thema. Es gibt auch eine ganze Reihe von Materialien dafür. Man wird es den Kolleginnen und Kollegen nicht abnehmen können, das auf ihren Unterricht sozusagen zu recherchieren und anzupassen. Aber die Frage, wie funktioniert Propaganda und wie funktionierte Propaganda und auch Desinformation in unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich und was ist vielleicht ähnlich und kann man Schlussfolgerungen ziehen, ist eine der wesentlichen legitimen, jetzt in diesem Falle historischen Perspektiven, die man anlässlich dieses Krieges werfen kann. Und ich glaube, da hat Herr Brandstätter auch einen wichtigen Schritt jetzt für uns mitvollzogen. Ich weiß gar nicht, ob das seine Absicht war. Ich denke auch, dass es gerade im Fachunterricht nach den ersten Tagen, wo die oder immer wieder auch, wenn die emotionalen Verunsicherungen sehr stark sind, dass es immer wieder auch darauf ankommt, einen Schritt zurückzutreten und Themen zu identifizieren, die man mit ein bisschen Abstand zu dem konkreten Konflikt thematisieren kann, die aber immer wieder darauf zurückführen. Also nicht dieser Konflikt ist dieser Krieg ist der Konflikt, den wir im Unterricht als kontrovers behandeln, mit wessen Lösung oder wessen Partei hat jetzt recht oder nicht, sondern die vielen Diskussionen und die vielen Aspekte, die sich an diesem Konflikt und an seiner Wahrnehmung, an den Überlegungen seiner Verursachung anlagern. Und da ist die Frage von Propaganda, von eigener Urteilsbildung, auch von Verhalten gegenüber Familienmitgliedern oder Mitgliedern der eigenen Nation oder des eigenen Volkes, wie immer man das thematisieren will, des sich selber eine Meinung bildens. Das sind Fragen, die sich anlässlich eines solchen Konfliktes dann durchaus breiter aufstellen lassen, was auch den Vorteil hat, dass dann nicht die Schüler, die in dem gegenwärtigen Konflikt selber in irgendeiner Weise involviert sind, ständig im Fokus stehen. Manchmal ist es gut, dritte vergleichbare Konflikte oder vergleichbare Themen explizit anzusprechen, um nicht ständig die eigene Involviertheit mitlaufen zu lassen.
Oder Planspiele, da möchte ich sehr gerne mal wieder die Frau Möller mit reinbringen von der Landeszentrale für politische Bildung. Wenn es um sowas geht wie Propaganda, Empfänglichkeit, Manipulierbarkeit, wie beobachten Sie das denn, wenn Sie zum Beispiel Polls durchführen zu internationalen Konflikten? Da laden Sie ja dann Schulklassen ein zu sich mit Übernachtung bei der Landeszentrale für politische Bildung. Wie beobachten Sie das dann eigentlich? Die Medienkompetenz, sind die fit und wissen die schon, wie die Regeln so sind? Wird die Medienkompetenz, das ist vielleicht so die Zuspitzung meiner Frage, wird die Medienkompetenz innerhalb der Schülerschaft unterschätzt durch die Lehrer?
Jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Sie sprechen Polis an, das Planspiel der Bundeswehr, das ja von den Jugendoffizieren durchgeführt wird. Polis steht für Politik und internationale Sicherheit und kommt ja aus den 80er Jahren, damals von Professor Leibold der Uni Erlangen entwickelt und dann Ende der 80er von der Bundeswehr übernommen und auch stetig weiterentwickelt. Und die Jugendoffiziere führen das durch, können von Lehrkräften angefragt werden und dann ist das eine Simulation, die über 3 bis 5 Tage läuft und wir als Landeszentrale dann den Raum bieten, also in Kooperation sind dann mal die Jugendoffiziere mit einer Schulklasse bei uns im Tagungszentrum in Bad Orach im Haus auf der Alp zu Gast und führen dieses Planspiel durch, das im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt. Es soll Wissen über Sicherheits- und Verteidigungspolitik liefern und den Auftrag und auch die Aufgaben der Bundeswehr verdeutlichen. Und dann spielen ganz viele Dinge, Themen eine Rolle, internationale Beziehungen, Umweltpolitik, auch wirtschaftliche Verflechtung. Und die SchülerInnen sollen erleben, was ihre Maßnahmen, die sie ergreifen, wenn es um Konfliktbewältigung auf internationaler Ebene gibt, für Konsequenzen haben und das wird dann immer wieder eingespielt. Da spielt natürlich auch Medienkompetenz eine Rolle, zu erleben, wie findet Berichterstattung statt, wo schlägt sich das nieder und es hängt immer davon ab, was wollen wir genau besprechen mit den SchülerInnen, wo sind die Bedarfe, was sollen sie lernen, was soll an Wissen vermittelt werden. Und da kann eben so ein Planspiel eine gute Maßnahme sein, eine gute Gelegenheit. Und da schwingt dann natürlich auch mit Medienberichterstattung zu hinterfragen. Und dafür gibt es aber auch nochmal gesonderte Formate, wo man gucken kann methodisch. Und das steht ja auch in den Bildungsplänen drinne, Medienbildung zu unterrichten. Und auch das ist ja fächerübergreifend gefordert. Und wenn Sie sagen, werden die SchülerInnen überschätzt oder unterschätzt in ihrer Medienkompetenz. Ich glaube, es ist schon sehr überwältigend, was auf Kinder und Jugendliche einprasselt an Informationen über ganz unterschiedliche Kanäle, die sozialen Medien als Stichwort genannt. Und das einzuordnen, zu bewerten und das zu überprüfen, das erfordert Kompetenzen und die müssen natürlich geschult werden. Und das passiert teilweise in diesen Planspielen. Wir haben aber als Landeszentrale eben auch nochmal ganz gesonderte Formate, einen E-Learning-Kurs zu dem Thema oder auch Materialien. Wir hatten ja gerade das Thema Kriegs- und Hasspropaganda. Das haben wir uns schon, dem haben wir uns in der Servicestelle Friedensbildung schon 2018 übrigens gewidmet und haben eine Handreichung dazu rausgegeben. Also Arbeitsblätter, wie man Kriegs- und Hasspropaganda und die Erziehung zum Krieg und Konstruktion von Feindbildern, was wir in den zwei Weltkriegen auch erlebt haben, also sowohl schon im ersten und dann natürlich auch im zweiten, dass wir da den Kindern und Jugendlichen mal aufzeigen, wie funktionierte das eigentlich. Und da lade ich zu ein, mal auf die Website der Servicestelle Friedensbildung zu schauen. Da gibt es die Handreichung Friedensbildung aktuell unter anderem zu diesem Thema Kriegs- und Hasspropaganda.
Jetzt haben Sie erzählt von den Jugendoffizieren der Bundeswehr. Ich hätte gerne ein Detail beantwortet von Ihnen. Die tragen ja Uniformen, oder? Mhm. Führt es manchmal bei diesem Planspiel dazu, dass auch schneller militärische Lösungen ergriffen werden?
Das kann sein, muss so nicht sein. Natürlich wird es von eher pazifistisch eingestellten Personen durchaus in der Richtung kritisiert, dass gesagt wird, das ist doch schon eine Form der Beeinflussung, wenn jemand in Uniform das Planspiel anleitet und dadurch schon für den Einsatz von militärischen Mitteln vielleicht steht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so angelegt, dass die Schüler in unterschiedliche Rollen schlüpfen und erstmal Vertreter von Regionen der Welt sind und sich in Verhandlungen befinden und ihnen dann freisteht, zu welchem Mittel sie greifen. Und die Jugendoffiziere bereiten das mit der Schulklasse gemeinsam vor und auch nach. Und es wird bei uns in der Landeszentrale auch von einem Referenten begleitet. Das heißt, es befindet sich in einer Einbettung kann natürlich kann das beeinflussen, aber die Anlage dieses Planspiels ist erstmal maßnahmenoffen. Also dass man durchaus eben Diplomatie auch eben mit zivilgesellschaftlichen oder NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die dort auch vertreten sind, eben da arbeitet und das Szenario nicht per se militärisch angelegt ist. Aber das ist ein Kritikpunkt, den Sie ansprechen, der ist durchaus, wird das kontrovers diskutiert.
Darf ich da ganz kurz direkt eingreifen? Ja,
ich würde zu unserer nächsten Hörerin kommen. Mhm.
Das wäre genau einer der Punkte, wo man jetzt sagen könnte, diese Frage, inwiefern die Bundeswehr und die gegenwärtigen Logiken von Diplomatie und Verhandlungen auf zwischenstaatlicher Basis sozusagen die einzigen Formen sind, wie internationale Politik und Friedens- und Sicherheitspolitik zu denken sind. Das wäre eine der Konflikt- oder der Kontroversen, die man im Unterricht vielleicht als Klammer um ein solches Planspiel herum dringend mit ansprechen müsste. Es gibt ja gerade in den letzten Tagen, als die 100 Milliarden Euro-Entscheidung dort anstand, starke Kritik, dass jetzt die Bundeswehr wieder in die Schulen käme und das ginge überhaupt nicht von einiger Seite. Das heißt, Ich glaube, solche Planspiele funktionieren gut, wenn hinterher und im Rahmen davon auch die Voraussetzungen dessen, was in die Planspiele hineinprogrammiert ist an Logiken und die Perspektiven, die damit eingenommen werden, selbst kritisch diskutiert werden können. Das wäre sozusagen eine Großform des Kontroversitätsgebots, das einzuhandeln und auch zu sagen, ist Bundeswehr überhaupt sozusagen legitim in Schule als Vermittler aufzutreten oder müsste nicht vielmehr Bundeswehr eingeladen werden, als eine Position, als eine Perspektive auf Sicherheitspolitik gegenüber anderen. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, solche Planspiele sind als ein Erfahrungshorizont, der einen ins Denken bringt, sicher gut, aber sie dürfen sozusagen dann selber nicht als der Rahmen innerhalb dessen, das richtig funktioniert oder in dem man lernen kann, wie man es richtig macht. Das haben Planspiele überhaupt grundsätzlich so ein bisschen an sich. Sie suggerieren in gewisser Weise, man könnte im begrenzten Rahmen Lösungen erarbeiten, die die echten Diplomaten und die echten Politiker, es gibt ja dieses Planspiel Kuba-Krise und so, damals nicht besser hätten erarbeiten können. Nein, man muss die Grenzen mitreflektieren und die Voraussetzungen. Dann ist es, würde es dem Beutelsbacher Konsens tatsächlich entsprechen.
Wir nutzen die Chance und machen nochmal ein anderes Fass auf, das uns unsere Hörerin Frau Czalisz-Kahn jetzt bietet. Schön, dass Sie angerufen haben.
Hallo in die Runde.
Hallo.
Ich habe diese Woche mit einem Demokratieprojekt an einer Grundschule begonnen und war im Vorfeld auch von der Lehrerin schon informiert, dass die dritte Klasse sehr engagiert ist, Ideen hat und so weiter. Und sobald ich in der Klasse war, ist natürlich das Thema Ukraine-Krise angesprochen worden. Ich war überrascht, dass so viele Kinder Ukraine, Russland, Sowjetunion, NATO, Militärbündnis als Begriffe schon kannten, beziehungsweise dann anderen Kindern erklärt haben. Und die Kinder wollten weiter diskutieren. Natürlich diejenigen, die natürlich die Nachrichten mit ihren Eltern anschauen und schon sehr vieles wussten. Und dann natürlich Kinder da waren, die eher ein bisschen still waren. Auch natürlich Kinder, die gesagt haben, ja, sie sind teils russisch, teils ukrainisch und sie haben Verwandte da und dort und sie fühlen sich beides. Und
Frau Czalisz-Kahn, wenn Sie da gesagt haben, dass Sie da jetzt als Demokratieerzieherin reingegangen sind, Krieg ist doch das Gegenteil von Demokratie. Wie gehen Sie denn damit um gerade mit dem Ukraine-Krieg selber im Unterricht?
Ja, also ich bin vom Hintergrund her Ethnologin, aber ich habe Politikwissenschaft studiert und bin natürlich auch wieder vor 20 Jahren zurückversetzt worden, weil ich an einer Simulation zum UN-Sicherheitsrat zum Kosovo-Krieg, wir debattiert haben und eine Resolution geschrieben haben und dann natürlich von der Realität überrascht haben, was dann konkret entstanden ist. Ich finde, Demokratie, ich meine, die Kinder haben selber gesagt, ja, eine Demokratie und das Gegenteil ist eine Diktatur. Also diese Begriffe sind da. Und ich hatte schon geplant, dass ich einerseits natürlich die Demokratie, also altersgerecht, wie leben wir zusammen, und so weiter erkläre und warum müssen sich Menschen Regeln geben? Und was ist dann, wenn einige dann diese Regeln nicht beachten, also Aggressor werden? Und deswegen finde ich dennoch, dass wir auch in der Schule und auch mit weiteren Projekten, was Demokratieförderung angeht, die Schüler schon zu einer Friedfertigkeit und zum Frieden und zu Konsens und Kommunikation erziehen müssen. Jenseits, was jetzt vorhin schon angesprochen worden ist mit der Bundeswehr. Ich meine, es ist, zu was erziehen wir Kinder, wenn sie jetzt den Krieg erleben und dass der Krieg jetzt noch weiter andauert? Also ich denke, da ist dann sehr viel, dass wir zurückfallen in den Zustand, den Hobbes beschrieben hat, dass jeder ist dem anderen ein Wolf. Also dafür sind wir ja nicht, haben wir keine hochwertigen moralischen Regimesysteme erstellt.
Und das möchte ich dann gerne Frau Czalisz-Kahn weitergeben, vielleicht an Frau Möller. Ja. Mit welchem Ziel würden Sie denn jetzt ausblicken, Frau Möller, die Friedenspädagogik? Was könnte die für Einsichten fördern aktuell? Als Schlusswort.
Es ist ganz, ganz wichtig, sich am Frieden zu orientieren. Und das sagt auch schon das Erziehungsziel, was in der Landesverfassung beispielsweise in Baden-Württemberg auch verankert ist, Erziehung zur Friedensliebe. Und wir sind uns einig, dass Frieden das Ziel sein muss. Und in der Friedensbildung haben wir Konzepte beispielsweise von der Hanne-Margret Birkenbach, einer Professorin, die nach Friedens- und Sicherheitslogik unterscheidet. Und die Sicherheitslogik ist eben, dass wir vielleicht einen Waffenstillstand erreichen, uns aber nicht mit Vertrauen gegenüberstehen und darauf positiven Frieden aufbauen können. Und darum muss es gehen, Kindern wieder Zuversicht zu geben, dass Frieden gelingen kann und mit allem, was dazugehört an Vertrauen und Beziehungsaufbau.
Denn Waffenstillstand ist noch kein Frieden. Wie diskutieren die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Unterricht und Friedenserziehung? Diese Ausgabe von Campus und Karriere, sie ist zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Es machten mit Mara Sommerhoff vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg und dort Referatsleiterin Gesellschaft. Professor Andreas Körber, Leiter des Arbeitsbereichs Geschichts. Didaktik an der Universität Hamburg in der Fakultät für Erziehungswissenschaft und Claudia Möller, Abteilungsleiterin bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Gleich in Corso mit Anja Buchmann geht es um 10 Jahre Spotify in Deutschland und die Frage nach dem Bezahlmodus.